Ist aus. Geht's. Okay, also an. Okay. Gibt Dinge, die sind wirklich wichtig. Muss man wissen, ob an oder aus. Herzensangelegenheiten. Es ist mir ein Herzensanliegen, heute hier zu sein. Und euch. Oh, wow. Und euch teilhaben zu lassen an Gedanken, die ich über dieses Thema so habe. Und ja, die mir so wertvoll erscheinen, dass ich glaube, wir sollten darüber nachdenken, alle miteinander. Das Wort Herz ist ja in unserem Sprachgebrauch allgegenwärtig. Immer wenn du was wirklich ernst meinst, dann schreibst du sowas dazu wie herzlich, herzliche Grüße, herzlichen Glückwunsch oder herzlichen Dank. Man spricht von ganzem Herzen hinter einer Sache zu stehen oder dass jemand ein herzensguter Mensch ist. Oder dass mir etwas zu Herzen geht, etwas Herzzerreißendes oder gar mein Herz gebrochen wurde. Man spricht von Halbherzigkeit oder davon, dass mein Herz mir sagt oder ich etwas mit viel Herzblut getan oder geschrieben habe. So, das Wort Herz ist weitläufig in unserem Sprachgebrauch. Aber vorher noch ein Gedanke, bevor wir uns anschauen, was das mit dem Herz tatsächlich auf sich hat. Wenn wir uns vorstellen, jeder von uns wäre potenziell ein solches Blatt, also vom Format einfach nur, um einen Vergleich zu ziehen, dann hast du Leute, die sehen ungefähr so aus. Man nennt das dann einfältig, richtig? Das ist einmal gefaltet, das ist relativ übersichtlich. Ich schaue mir das an, vorne, hinten, falte es auf und ich kenne die Person. Ist nicht immer ein Kosewort für uns alle. Und dann gibt es Menschen, die anders sind, die vielfältig, die kann man also in alle Richtungen falten und gucken. Und bis man die so ganz, bei dem geht es noch relativ, man muss einfach nur festziehen. Andere Persönlichkeiten sind noch komplexer, auch nur dasselbe Format, ist auch nur ein Vierblatt und du kannst dann überall falten und ja, und da brauchst du schon ein bisschen länger, bis du all die großen und kleinen Falten so aufhast, seht ihr, was ich meine? Und dann ist sogar, ihr seht es, bei der ist sogar, fehlt sogar ein Stück, also die, hier ist nicht mal mehr das Ganze vorhanden, obwohl es ja so komplex war, also Vielfalt und Einfalt, einfach mal plastisch angeschaut. Ich lege das mal hinter mich. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich las die letzten Tage in den Sprüchen, gerade gestern im 11. Kapitel. Da geht es darum, die Weisheit, ihr wisst ja, meine beste Freundin neben meiner Frau oder vor meiner Frau noch ist die Weisheit. Und die Weisheit lädt ja ein in Sprüche 8, 19, 11. Sie warnt, sie ermutigt. Und im Kapitel 11 geht es um den Unterschied dieser beiden großen Mächte, die an uns ziehen. In einer Übersetzung heißt es die Weisheit oder die Torheit. Finde ich, ist eine recht einfache, ich mag einfache Sachen, einfache Beschreibung der Mächte, die an uns ziehen. Und beschrieben wird immer der Einfältige. Um den Einfältigen buhlen diese beiden Mächte. Und als ich das las, war wie wenn Gott mir sagt, weißt du nicht, dass du 20 Jahre lang der Torheit gefolgt bist? Das wird schön beschrieben, die Einheit heißt es hier, ich bin jetzt ein Kapitel zu weit, 10. Kapitel. Neuntes Kapitel. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihre Tafel gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt. Sie lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unverständlich ist, der komme hinzu. Also das 9. Kapitel ist es, was ich meinte, nicht das 11. Die Weisheit ruft, wen? Die Einfältigen. Hier die einfach gefallen, so wie unsere Handouts. Ich habe gemerkt, dass ich genau so ein Typ bin. Vielleicht seid ihr viel vielfältiger, aber ich bin relativ einfältig. Und ich meine das nicht, weil ich schlecht von mir denke, sondern weil ich weiß, wie ich gestrickt bin. Ich bin nicht so hochkomplex, ich habe auch keinen Doktortitel, ich bin nicht der, wisst ihr, der so um tausend Ecken denkt. Ich denke voraus, ja, aber an sich empfinde ich mich als einen sehr einfachen Menschen, der Dinge einfach beurteilt, sie klar sieht und auch hinter etwas steht, wenn es was kostet. So diese Qualitäten, die viele von euch auch haben. Ich denke, das hat vielleicht so ein bisschen mit unserem Landhintergrund zu tun. Wir kommen aus einfacheren Hintergründen als vielleicht der klassische Stadtmensch, der Großstädter, der da aufgewachsen ist, der ganz anderes Leben gewohnt ist, als wir das gewohnt sind. Wenn wir grün sehen wollen, dann gehen wir aus dem Haus zwei, drei Straßen weiter und dann sind wir da. Wenn der Großstädter grün sehen will, dann setzt er sich ins Auto, fährt eine Viertelstunde, wenn er Glück hat, ist er da. Ein bisschen grün. So, ihr wisst, ich bin Landei aus Überzeugung. Ich liebe das hier zu leben. Ich wollte nirgendwo anders leben. Das ist my country. Das ist meine Art zu leben. Und für viele von euch ist es auch ihre Art. Ich möchte euch ermutigen, wenn du dich als einfältig siehst, empfinde es nicht länger als Beleidigung oder als Nachteil. Es ist ein großer Vorteil. Weil die Torheit und die Weisheit rufen. Und wenn wir der Weisheit folgen, Leute, Kapitel vorher steht, ich liebe Weisheit, sagt es. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich. Sehr einfach. Reichtum und Ehre kommen mit mir. Bleibende Güter und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold, ja feines Gold. Und was ich einbringe, übertrifft auserlesenes Silber. So, also wenn du jemals gefragt hast, lohnt es sich, die Weisheit kennenzulernen, solltest du jetzt davon überzeugt sein, dass es sich lohnt. Als ich darüber nachdachte, dann dachte ich, ich bin ein sehr wohlhabender Mann. Gut, nicht im Verhältnis jetzt auf Finanzen, das ist gar nicht, was ich meine, sondern der größere Wohlstand, auch finanziell geht es uns gut, aber der größere Wohlstand sind Menschen, die mich lieben. Viele sitzen hier, meine Familie, meine Freunde, meine Kirche. Menschen, die mich einfach so lieben, so wie ich bin, mit meinen Kanten und Ecken. Und dieser Reichtum hat was damit zu tun, wem du folgst. Es gibt Menschen, die haben diesen Reichtum fast gar nicht. Die werden gemieden, weil sie eben so unangenehme Persönlichkeiten geworden sind, mit den Jahren bitter geworden sind, weil die Torheit sie in den Krallen hat, statt die Weisheit. Ihr Herz wurde anders geführt. Denn das ist, was die Weisheit immer tut. Sie will unser Herz führen. Noch ein Vers hier aus Sprüche 9. Die Weisheit sagt, denn durch mich werden deine Tage sich mehren und werden Jahre zu deinem Leben hinzugefügt. Weisheit ist ein großer, großer Schatz. Möge es sein, dass du ihn rechtzeitig findest und nicht nur findest, sondern der Weisheit Autorität in deinem Leben gibst, dich zu trainieren und dich zu führen. Dann werden viele Dinge anders ausgehen, als sie sonst ausgehen würden. Nun, wenn es um das Herz geht, wenn die Weisheit die ist, die unser Herz führen will, dann hat unser Herz an sich eine große Bedeutung. Im Hebräerbrief heißt es, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Das war übrigens sein Plan von Anfang an. Im Garten Eden war das sein Plan. Er wollte in die Herzen der ersten beiden Menschen schreiben. Und das tat er auch. Und doch hatten diese Menschen die Erlaubnis, anders zu entscheiden. Sie hatten die Erlaubnis, ihr Herz anders füllen zu lassen als von Gott. Es gab nämlich einen Gegenpol, den Gott es erlaubt hat, in diesem Paradies zu sein. Satan, die Schlange, Luzifer, der gefallene Engel, der Teufel. Und der durfte Angebote machen. Er durfte keine Gewalt ausüben. Er durfte nur Angebote machen. Das einzige Gebot zu übertreten, das Gott den Menschen gegeben hat in dieser Zeit, ist nicht von diesem Baum. Zumindest nicht jetzt. Und dieser Teufel überzeugte sie vom Gegenteil. Er säte etwas aus in ihr Herz. Zweifel. Kann Gott gut sein, wenn er euch das nicht erlaubt? Schaut, wie lecker diese Frucht aussieht. Wenn ihr die esst, werdet ihr sein wie Gott. Er säte all den Müll aus, mit dem jeder von uns heute zu tun hat, immer wieder mal. Stolz, Hochmut, Neid, Arroganz. Dann sagt Jeremia, die Bibelstellen erspare ich euch, die könnt ihr nachher im Handout alle mit nach Hause nehmen und nachlesen. Überaus trügerig ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz. Bösartig. Ihr ahnt nicht, wie oft ich den Satz gehört habe. Aber ich höre auf mein Herz, Pastor. Ich möchte mit diesem Menschen schlafen oder zusammenleben. Ich möchte diese Entscheidung treffen. Mein Herz sagt mir das. Und ich erzitter immer kurz, wenn ich das höre, weil ich weiß, was es eigentlich bedeutet. Es bedeutet eigentlich, ich mache, was ich will. Gott soll mir bitte schon helfen dabei. Das schon, aber ich mache, was ich will. So, das ist eine gefährliche Entscheidung, weil ich dann das ernte von dem, was ich getan habe. Und nebenbei muss ich das auch noch kräftemäßig finanzieren, was ich tue, weil Gott natürlich sowas nicht finanziert, wenn es nicht seinem Plan entspricht und seinem Willen entspricht oder gar Sünde ist. Wie viele Ehen sind so entstanden, auch gerade von Christen, die sagen, oh, mein Herz war so voll Freude. Ja, das waren deine Hormone. Hallo. Hormone kommen, Hormone gehen. Deswegen hat man eine Verlobungszeit von möglichst einem Jahr. Dann kann man tiefer schauen, ist wirklich Liebe gewachsen, Liebe, die sich verschenken will, anstatt Liebe, die haben will. Hormone wollen haben, Liebe möchte geben. Manchmal ist beides zusammen da, das ist dann verwirrend. Anderes Thema. So, jedes Mal, wenn du so einen Satz selbst sagst, hör die Alarmglocken läuten. Mein Herz sagt mir, dein Herz ist trügerig, überaus trügerig und bösartig, sagt Jeremia. Ist es das immer? Nö, durchaus nicht. Aber es kann es sein. Das Herz kann dich in die größten Schwierigkeiten führen, die du jemals haben kannst. Nicht mein Herz, dein Herz. Mein Herz versucht es mit mir. Je nachdem. Wir gucken gleich noch, was da zu tun ist. Nochmal in die Sprüche zu gehen. Salomo sagte etwas zu seinem Sohn, was mir eine der wichtigsten Bibelstellen ist, die ich kenne. Mein Sohn, achte auf meine Worte, neige dein Ohr zu meinem Reden. Lass sie nie von deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innersten deines Herzens. Denn sie sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Mehr als alles andere, behüte dein Herz. Denn von ihm geht das Leben aus. Tu hinweg von dir die Falschheit des Mundes und vertrete Reden, seien fern von dir. Wenn wir unser Herz mit Gottes Wort füllen und gefüllt halten, dann sind diese Worte unser Leben. Und sie heilen. Das Wort, was hier mit Heilung übersetzt wurde, bedeutet wortwörtlich auch Medizin. Diese Worte sind uns Medizin. Medizin ist eine gute Sache, oder? Also ich mag sie von Zeit zu Zeit sehr gerne. Wenn ich aus irgendeinem Grunde meine Heilung nicht aus dem Glauben so schnell bekomme, wie ich gerne möchte, ist manchmal Medizin eine gute Sache. Ja, komm, ihr seid alle schon so heilig, ihr braucht gar keine Medizin mehr. Also euer Pastor braucht ab und zu tatsächlich auch mal ein Schnupfenspray. Kommt vor. Und Gott liebt mich trotzdem. Seid ihr schon alle wach? Ah, doch, okay. Die verschüttert. Okay. Wir sollen also unser Herz behüten. Wir sollen falsche Worte und verdrehte Rede wegtun. Das Wort achten bedeutet, etwas mit Priorität zu versehen. Ganz, ganz oben anzusetzen. Es bedarf einer Qualitätsentscheidung, sein Ohr zu Gottes Reden zu neigen, ob man es nun immer mag oder nicht. Nicht alles Reden Gottes kommt uns immer gelegen. Das Wort Gottes bekommt also die erste Stelle in meinem Leben. Das ist etwas, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Und dieses hat eine Verheißung. Die haben wir gerade gelesen. Ich sollte dir öfters lesen. Sprüche 4 ist fantastisch, um sich selbst neu auszurichten. Sagen, okay Gott, hier bin ich gerade nicht so wirklich. Hier habe ich gerade andere Worte im Kopf oder sogar im Herzen oder schon gesprochen. Vergib mir und lass mich das tun, was richtig ist. Ich habe diese Bibelstelle nochmal in einer anderen Übersetzung ein bisschen ausführlicher aus dem Englischen übersetzt. Da heißt es: Mein Sohn, achte auf meine Worte, stimme meinen Worten zu und ordne dich ihnen unter. Lass sie nicht aus deinen Augen kommen, behalte sie im Zentrum deines Herzens. Denn sie sind denen, die sie finden, Leben, Heilung und Gesundheit für ihr ganzes Fleisch. Bewahre und behüte dein Herz mit aller Umsicht und über allem, das du behütest, denn daraus fließt die Quelle des Lebens. So wollen wir das Herz definieren. Könnten wir sagen, das Herz ist das Zentrum meines Seins. Immer wenn es um das Herz geht in der Bibel, geht es um das zentrale Innere, um das Eigentliche des Menschseins. Das Zentrum meines Intellekts ist damit gemeint, meines Verstandes, meiner Gedanken. Das Zentrum meiner Gefühle, meiner Emotionen und das Zentrum meines Willens. All das, was ich will oder wollen soll oder wollen, will, willen wollen. Wollen will. Also es ist das Zentrum des inneren Menschen. Im Herz, und deswegen der Einstieg, wird alle Weisheit aufbewahrt. Und aus ihm entspringen letztendlich meine Worte, meine Blicke, meine Gedanken und dadurch auch meine Handlung. Alles wird bestimmt durch das, was in meinem Herzen stattfindet. So, nach der Bedeutung möchte ich mir die Füllung mal anschauen. Und vor ein paar Jahren lief eine Reportage im Fernsehen, wie Michael und Ralf Schumacher, die Älteren kennen sie noch, die sind früher Rennen gefahren, wie sie zum Autorennen gekommen sind. Waren Ferrari-Piloten, die besten der Welt, einige Jahre lang. Der Vater von ihnen war ein richtiger Go-Kart-Fan und hat seine beiden Söhne immer mitgenommen. Irgendwann waren die Kinder dann auch mal dabei und sie hatten eine Ausrüstung, eine eigene Ausrüstung vom Vater bekommen. Ein Go-Kart mit Schutzkleidung und Helm und allem, was man so braucht. Und dann waren sie mit ihren eigenen Go-Karts am Wochenende am Start. So begann das Ganze. Es war ihre leidenschaftliche Freizeitbeschäftigung, die auch alle anderen Lebensbereiche durchzog. Deren Herzen war gefüllt mit Motorsport. Wenn dein Herz wirklich mit einer Sache erfüllt ist, richtig angefüllt, dann fängst du an, dich dermaßen damit zu identifizieren, dass du immer besser darin wirst. Und was wir tun wollen, ist unsere Herzen ausrichten auf Gott. Auf seinen perfekten Willen für dieses, unsere eigenes, einziges Leben auf dieser Welt. Wir wollen ihn, alles was er tut, sein Programm, weil er ist alles. Wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Stell dir vor, du würdest eine geistige Karriere machen, wie die Schuhmacher es mit ihrem Rennsport. Weil du dein Herz genauso an ihn hängst, wie die Jungs an ihren Wagen. Also uns als Familie geht es so. Iris und ich, wir haben vor fast 30 Jahren angefangen, uns in den Herrn zu verlieben. Wir haben Jesus kennengelernt und er hat unser Leben gerockt, würde man heute sagen. Danach war nichts mehr wie vorher. Wir hatten vorher auch schon Interessen, Hobbys und Dinge, die wir gern gemacht haben. Und einiges davon gibt es seitdem nicht mehr. Anderes gab es eine gewisse Zeit nicht mehr. Und es kam irgendwann wieder in einem anderen Maß, in einer anderen Berechtigung zurück. Auf jeden Fall hat es unser Leben verzehrt. Wir haben alles gegeben für den Herrn. Wir haben unsere Urlaubstage investiert. Nicht nur ein oder zwei, in der Regel alle. Wir waren auf Konferenzen, wir waren überall. Das war unser Leben, das war, wo alles rein, unser Geld, alles ging da rein. Viele wissen es, die ersten 10 Jahre habe ich das ehrenamtlich gemacht, was ich jetzt vollzeitlich tun darf. Das war keine Frage, das war unser Leben. Und bis hin, dass wir beide unseren Beruf an den Nagel gehängt haben, weil wir gesagt haben, das ist, wofür wir leben wollen. Das ist unser Leben. Da sind wir hineingerufen und das geben wir, alles rein. Und wenn ich heute meine Kinder, unsere Kinder anschaue, dann sehe ich denselben Spirit in ihnen. So wie die Jungs vom alten Herrn Schumacher seinem Beispiel gefolgt sind, so folgen unsere Kinder unserem Beispiel. Menschen folgen dir immer dann, wenn sie sehen, dass du dein ganzes Herz in etwas investiert. Manchmal kommen Leiter zu mir und sagen, oh, ich würde gerne das und das anfangen, dafür bräuchte ich aber noch mindestens 5 Leute. Und meistens sage ich dann, Es ist toll, wenn Gott dir das gezeigt hat. Fange an, ohne dass du jemand hast. Fange einfach an und mach den Leuten klar, die du fragst, dass du es tun wirst, auch wenn niemand mitmacht. Wenn das nicht der Fall ist, hör auf. Fang es gar nicht an, weil dann ist es entweder nicht von Gott oder du hast einfach nicht das, was du brauchst, um es zu tun. Wenn Gott dir was sagt, klar, frag ihn nach einem Zeitpunkt, aber wenn der da ist, fang an. Und du wirst sehen, Leute folgen dir. Leute folgen nicht dem, der erst auf ein Team wartet und dann irgendwas startet. Leute folgen denen, wo die sagen, ey, der wird es auch alleine machen. Ich will aber gerne mitarbeiten. Bitte lass mich mitarbeiten. Das ist viel schöner, als Leuten hinterher zu laufen. Oh, ich brauche unbedingt noch jemanden. Ich brauche dich unbedingt. Oh, ich habe keine Zeit. Wenn Gott dir was sagt, gib Gas. Hol dir gute Berater und dann gib Gas. Amen. Würde Thomas Bob jetzt sagen. Ja, der ist jetzt am Begegnungswochenende, weiß der Gott. Ich habe ein paar Gefäße mitgebracht. Vielleicht kannst du das für... Oh, du kannst fotografieren. Ihr seht, das ist zweimal dasselbe Gefäß und ich habe hier nochmal eine Kanne, mit der fülle ich jetzt Wasser ein. Das ist klares Wasser, gerade frisch gezapft. So, ihr seht, wenn ich das hier einfülle, ist es herrlich, oder? Klares Wasser in eine saubere Kanne. Ich habe hier eine andere Kanne. Und obwohl es genau dasselbe Wasser ist, was ich hier einfülle, habe ich jetzt eine Dreckbrühe. Was war der Unterschied? Da war schon was drin. Da war Erde drin. Nur ein bisschen. Ein bisschen Dreck. Ein bisschen Dreck und sauberes Wasser heißt dreckiges Wasser. Nicht ein bisschen dreckiges Wasser. Alles Wasser ist dreckig, was du eingießt. Das Herz wird uns beschrieben als ein Gefäß. Beides sind Gefäße, identische Gefäße. Das eine war sauber und das andere nicht. Das, was eingefüllt wurde, die Weisheit Gottes, der Geist Gottes, die Salbung Gottes, war dieselbe. Und doch hast du unterschiedliches Ergebnis. Es liegt also nicht daran, wie sauber der Heilige Geist ist oder wie gesalbt der Gottesdienst, in dem du gerade sitzt, oder wie genau die Bibelübersetzung, die du gerade liest, ist. Dein Herz setzt den Maßstab dessen, was Gott tatsächlich an Gutem hineintun kann. Denn was nutzt es, wenn du das Gute in den Dreck hineingehst? Jesus sagt, wirf die Perlen nicht vor die Säue. Spar dir das. Das ist Verschwendung. Er sagt damit nicht, dass die Menschen Säue sind. Er sagt nur, dass es Menschen gibt, die sich wie Säue verhalten. Und die keine Ehre, keinen Respekt haben für das Reich Gottes. Warum soll so jemand mehr bekommen von Gott? Er würde es doch nur verdrecken und würde es dann nicht nur unbrauchbar machen, sondern sogar für seine Umgebung schadhaft machen. Denn wenn Leute sagen, wenn das ein Christ ist, ach come on, dann brauche ich das nicht. Da kann ich, erlebe ich ja besser als der. Und das ist manchmal gerechtfertigt. Es gibt Christen, die haben immer wieder eine andere Bekanntschaft, die sie mit nach Hause nehmen. Und dann fragen sich die Nachbarn, was ist das? Das ist ein Christ. Ah, okay, wenn das Christen sind, ich bin mit meiner Frau schon 20 Jahre verheiratet und habe sie nie betrogen, dann brauche ich das nicht, was die haben. Ja, und das ist wahr. Das ist wahr. Und dafür wird dieser Mensch irgendwann Rechenschaft geben müssen vor Gott, wenn er überhaupt da ankommt. Aber das ist ein anderes Thema, da sprechen wir die nächsten Wochen nochmal drüber. Es geht um die Erneuerung des inneren Menschen. Im Römerbrief legt Paulus großen Wert darauf, dass unser Sinn erneuert werden muss, damit wir überhaupt fähig werden, den Willen Gottes zu erkennen. Man könnte auch sagen, das Gefäß muss erstmal gereinigt werden. Paulus betete für die Epheser folgende Worte, die das ebenfalls unterstreichen. Er sagt, dass Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Wo? Im Zentrum, im Herzen. Damit ihr, denn wenn er im Zentrum wohnt, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Ist das Herz nicht vorbereitet, ist die Füllung vergeblich. Das ist die Wahrheit. Dann schüttest du immer wieder nach. Ich kenne das auch von Leuten in der Beratung. Du schüttest immer wieder nach. Gute Sachen nach. Aber es kommt nichts mehr raus. Weil sie damit nichts machen. Sie haben ihr Gefäß nicht in Ordnung gehalten. Egal, was für einen Ratschlag du gibst, der Teufel raubt ihn wieder. Denkt an das Beispiel von der vierfachen Saat. Fehlt mir jetzt die Zeit für. Aber darum geht's. Um das Herz geht's. Das Wort, was ins Herz hinein soll. Und dann kommen die Raben und fressen es weg. Das Unkraut wächst und andere Dinge passieren. Aber der gut vorbereitete Boden kann das Wort aufnehmen. Das ist ein anderes Bild. Ich habe jetzt hier keinen Boden vorbereitet, aber ihr wisst, das Bild ist ähnlich stark. Man könnte sagen, was drin ist, entscheidet, was rauskommt. Das heißt, deswegen steht im Lukas-Evangelium, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wenn in meinem Herz Bitterkeit ist, Neid, Eifersucht, dann werde ich negativ reden. Hast du gehört? Der hat sich schon wieder ein neues Auto gekauft. Hast du gehört? Der wünscht sich eine Kaffeemaschine zum Geburtstag. Ich meine, ey, das sind so Dinge, genau so Dinge. Hast du, ist das Kleid, was die anhat? Weißt du, was das kostet? Hast du gehört? Wir haben immer Streit in der Ehe, da läuft irgendwas schief. Der war schon wieder bei der Beratung bei seinem Zellleiter. Oh. Das ist hässlich. Das sind Worte, die aus dem bösen Herz kommen, nicht aus dem guten Herz. Das gute Herz freut sich. Es freut sich mit denen, denen es besser geht als dir. Probier mal. Ja, das ist in unserem Land fast eine Unkultur, sich mit Leuten zu freuen. Deutschland hat ja eine Neidkultur. Das heißt, in Amerika zum Beispiel bin ich ab und zu, da zeigt man, was man hat. Und andere, zumindest noch äußerlich, was man sieht, freuen sich mit. In Deutschland zeigst du nichts, was du hast, weil alles, was du zeigst, wird sofort kritisiert. Was der? Braucht der das überhaupt? Braucht der jetzt die Küchenmaschine auch noch? Weißt du, das sind Gedanken, die sich Deutsche machen. Nicht wir, aber andere. Wie wäre es mit anderen Kleidern? Hast du gesehen? Hast du dieses neue Gucci-Kleid, was sie da hat? Ist das nicht ein fantastisches Kleid? Ich habe so einen Spaß, dass sie das jetzt hat. Ja, das ist so verdient. Das ist so eine feine Frau. Oder den neuen Wagen, den er sich gekauft hat. Hey, das ist doch, das steht ihm doch, oder? Passt genau zu ihm. Oh, das ist richtig fett gesegnet. So muss es sein im Reich Gottes. Hey, was, völlig anderes Spirit, ja? Die beiden werden sich in der Regel nicht treffen. Weißt du nicht? Weil die einen suchen sich natürlich die auch so reden. Und die haben das Gefühl, alle reden so. Und die anderen, die halten da von sich aus schon Abstand. Das ist, das geht gar nicht. Ich kann nicht mit negativen Leuten abhängen. Ich kann es nicht mehr. Ich beende manchmal Gespräche sehr abrupt und sehr, sehr unhöflich, wenn ich merke, in welche Richtung es geht. Okay, und stopp. Red woanders darüber. Ich möchte darüber nicht reden. Hast du mit der Person geredet? Nee, dann möchte ich gar nichts davon wissen. Was interessiert mich das? Was, du ärgerst dich, dass der das hat? Du solltest dich freuen. Die Bibel sagt, sei dankbar. Die Bibel sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Leute, in diesem Haus, und man spricht ja, in früheren Zeiten war das zumindest so, und in Israel ist es heute noch so, man spricht von einem Haus als einer Großfamilie. Und da gab es Regeln, und da gab es Dinge, für die man stand. Und ich sehe unsere Gemeindefamilie als ein Haus. Das Christuszentrum Limburg ist ein Haus von vielen Häusern hier in Limburg, auch von vielen geistlichen Häusern. Und ich sage, das hier ist ein Haus, wo das Prinzip der Ehre, das Prinzip der Liebe, das Prinzip von Respekt Standard sind. Ich weiß, dass es nicht in jedem Herzen schon so ist, aber das ist als Hausvater mein Vorrecht zu sagen, das ist, wer wir sind, wofür wir stehen. Manchmal sage ich meinen Kindern sowas, sage ich, du, wir trümperst, wir stehen hierfür und hierfür, nicht dafür, was da gerade gelaufen ist. Das ist nicht, wer wir sind. Und das hat große Wirkung bisher gehabt. Meine Jungs das hören, die drehen um 180 Grad und sagen, okay, ich bin auch ein Trümper, das ist dann nicht. Wenn wir was sagen zum Beispiel, dann halten wir das. Wenn wir eine Verabredung getroffen haben, dann ziehen wir das durch. Das ist auch Teil unserer Kindererziehung. Dann ist das so. Und auch wenn ich jetzt keine Lust habe oder irgendwas anderes Schönes gerade dazwischen gekommen ist, wenn ich was zugesagt habe, dann ziehe ich das durch. So sind wir Trümpers. Wir sind nicht perfekt, auch wir machen Fehler, auch wir sind hier im Erziehungsprozess, aber das ist, wer wir sind. Okay? Auch wenn ich der bin, kann ich einen Fehler machen. Aber dann kann ich umkehren und kann die Dinge gerade rücken. Dann steht in Sprüche 3, mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Wenn du Frieden vermisst, frag dich mal, was deine Worte die letzten Wochen und Monate waren. Und du weißt den Grund. Frieden und falsche Worte passen nie zusammen. Frieden flieht, wenn wir falsch reden. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens, so wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Verstand ist eine gute Sache, aber verlass dich nicht darauf, wenn es um Glaubensdinge, um geistige Dinge geht. Für geistliche Dinge ist der Verstand nicht gemacht. Der hat andere Aufgaben. Der hat die Aufgabe, nachher Dinge umzusetzen, die wir geistlich gehört und entschieden haben. In Kapitel 7, Vers 3 schreibt Salomo hierzu weiter. Er sagt, binde sie um deine Finger, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. Das haben die tatsächlich gemacht. Die haben sich Dinge aufgeschrieben, haben die sich umgehängt. Ja, Kästchen, aber es gab andere Umhängerituale noch. Und um mal zu zeigen, was wir auf unsere Herzenstafel schreiben könnten, könnt jetzt hier noch ein Smiley drauf machen und einen bösen Smiley. Aber Fakt ist, auf einer der Seiten befinden wir uns meistens. Unser Herz ist gefüllt mit Verheißung, egal wie die Zeit ist. Ich rede jetzt nicht davon, dass das hier immer die Zeit von uns immer perfekt ist. Wir haben ja vor ein paar Wochen die Hilde ausgezeichnet für ihre dreijährige Odyssee. Sie hat 3 Jahre erlebt, wo sie echt üble Dinge erlebt hat. Von Krankenhaus zu Krankenhaus. Und die Sachen sind nicht geheilt, wie es sein soll. Und all das. Und ich habe voll mit ihr gesprochen. Ich habe gesagt, Hilde, diese Auszeichnung, Heldin haben wir sie genannt, die hast du verdient. Weil wir sind keine Wohlfühlgemeinde, wo immer nur alles genial und perfekt läuft. Wir glauben, Verheißungen zu haben, die uns in diese Richtung immer wieder führen. Aber dennoch erleben wir auch Momente im Leben, die anders aussehen. Gerade den jungen Leuten sage ich das. Es ist nicht immer alles nur Sonnenschein für uns als Christen. Auch wir erleben Katastrophen. Wir erleben Dinge, die Gott nie gewollt hat für uns, weil wir in einer Welt leben, die von jemand anderem beherrscht wird. Und manchmal sind wir vielleicht auf dieser Seite hier und unterstützen das, was der Teufel tun will. Und merken es zu spät. Alles schon passiert, ist mir selbst passiert. Ich möchte euch nur sagen, durchhalten, was Hilde gemacht hat zum Beispiel, oder Erika gerade. Durchhalten ist ein Wert in diesem Haus. Durchhalten ist nicht, du hast zu wenig Glauben gehabt. Oder hast du Sünde in deinem Leben. Das ist nicht, was ich meine. Leute, spart euch diese frommen Floskeln. Die gehören in dieses Haus nicht. Wir ermutigen einander. Ja, wir fragen auch nach Sünde, natürlich. Das macht jeder von uns, glaube ich, als allererstes, wenn wir in irgendeine Situation kommen, die wir nicht einordnen können. Gott, habe ich irgendwas, verhindere ich irgendwie deinen Segen? Das ist gut, weise, der erste Schritt. Aber danach darf ich auch sagen, Herr, ich danke dir, dass ich geliebt bin. Darf ich sagen, du bist mein Arzt, wenn es 3 Jahre dauert, wenn es 10 Jahre dauert. Kein Problem. Weil, weißt du, als Christ im Glauben erlebst du in diesen Situationen, auch in den richtig üblen, immer 2 Dinge. Friede und Freude. Und das macht einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. 2 Leute mit derselben Diagnose, dieselben Dinge durchmachen. Die einen sind trotzdem froh und erleben Gottes Gegenwart. Und die anderen sind bitter, bitter verzweifelt, kurz vorm Selbstmord. Dieselbe Diagnose, dieselbe Zustand. Gott macht auch hier einen Unterschied. Ich rede unseren Glauben nicht klein. Wir haben Heilungswoche, Gesundheitswoche die Woche hier vor uns. Wir glauben, dass Gott übernatürlich heilt. Wir erleben das seit Anfang an. Aber wir erleben manchmal auch, dass es nicht so kommt, wie wir es gerne hätten. Und werden keine Antwort geben, die sagt, naja, Gott lässt es vielleicht dann doch zu. Das tut er nicht. Ich habe nicht auf alles eine Antwort. Und ich brauche auch nicht auf alles eine Antwort. Nicht hier. Ich muss nur eins wissen. Gott ist gut. Von ihm kommen nur gute Dinge. Er ist schuld an allem Guten in meinem Leben. Und wenn ich was nicht verstehe, ist meine Antwort immer Dankbarkeit. Und schon sind alle Fragen für mich bedeutungslos. Alles andere, ich muss nicht, das ist das Schöne bei einfältigen Leuten wie mir, weißt du. Die können Dinge einfach stehen lassen und sagen, okay, es ist halt so. Ich muss nicht alles verstehen. Aber manchmal, wenn du als Leiter jemandem einen Befehl gibst, in Anführungszeichen, mach bitte das und das. Einfach nur eine Bitte. Dann wird gefragt, warum denn? Warum muss ich das? Muss ich das jetzt machen? Warum denn? Es wäre cool zu sagen, ja klar, gerne. Kennt ihr das zu Hause, den Kindern? Bringst du mal den Müll raus? Oh. Weißt du, was unsere Kinder sagen? Gerne, Mama. Nicht immer, aber immer öfters. Wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Ja, weil Haltung geht vor Handlung. Wenn deine innere Haltung nicht so ist, wirst du nie sagen, gerne. Gerne Leiter, gerne Mama, gerne Chef. Du wirst immer kritisieren, muss ich das, warum ich... Okay, ich darf das tun. Wunderbar, gerne. Okay, ist eine Haltungssache. Wir entscheiden, was von diesen Dingen wir auf unser Herz schreiben lassen. Weil unser Herz ändern wir nur selbst. Wisst ihr? Und das hat immer einen Zeitrahmen, den ich brauche, um mein Herz umzuschreiben. Dann muss ich einen Radierer nehmen und muss gewisse Worte tatsächlich ausradieren. Und andere Worte muss ich neu installieren. Manchmal muss ich sie vielleicht 100 Mal aussprechen, bis es meine Worte werden. Bis diese Verheißung dann wirklich in mein Herz angekommen ist und verankert ist. Und wenn dann eine Krise kommt, sage ich, Gott, du bist mein Gott. Wenn du für mich bist, wer sollte gegen mich sein? Ihr wisst, wenn das hier gesungen wird, dann schreie ich meistens, niemand, keiner. Weil das ist die Wahrheit. Niemand, die Frage ist nie beantwortet worden. Wenn Gott für dich ist, niemand kann gegen dich sein. Kein Mensch, kein Gott, kein Dämon, kein Naturereignis. Das ist cool, das weiß ich zutiefst in meinem Herzen. Egal, was mir passiert, egal, wo ich gerade drin bin, das ist, wer ich bin. Das ist in meinem geistlichen Haus verankert, in meinem Herzen drin. Achte auf dein Herz, achte, was da drin steht, und radiere ordentlich Zeugs aus, was vielleicht vor 20, 30, 40 Jahren reingeschrieben worden ist und was nicht gut ist. Radiere das Zeug aus. Reiß die Seiten aus deinem Herzen. Das ist gut. Manchmal ist es gut, alles zu vergessen, was ich vor meinem Glauben gewusst habe. Nicht, dass wir das wirklich können, aber diese Entscheidung zu treffen, macht es einfacher, Dinge dann auch, die mir wieder im Sinn kommen, gerade wenn ich aus der Esoterik komme oder aus anderen Bereichen, sagen, ey, ich vergesse das jetzt. Ich glaube dem Wort Gottes allein. Der Weg übrigens, suche den Herrn. Psalm 119, wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen. Ingolf Elze sagte einmal, während wir Gott suchen, ordnet er die Prioritäten in unserem Herzen. Gott ist mit seiner Gegenwart so attraktiv. Während wir Gott suchen, ordnet er die Prioritäten in meinem Herzen. Das ist gut. Suchen ist gut. Wer sucht, der findet. Wenn du im Geist Christi wandelst, musst du Gott nicht mehr suchen, denn er ist da. Tun wir es nicht, werden wir traurig, weil wir Gott ferngelebt haben. Dann reicht unsere Kraft nicht für den Alltag und wir suchen Gott wieder. Und das ist gut. In Nehemia wird schön beschrieben, wie es beim Volk Gottes immer hin und her ging. Wenn er Gott suchte, war es gesegnet. War es fern von ihm, kam das Leid. So ein Leben will ich nicht. Ich suche Kontinuität in dem Wandel mit Gott. Eine Kontinuität mit Gott. Deswegen steht in Matthäus 6, denn wo euer Schatz ist, da wird euer Herz sein. Und der Weg zu einem reinen Herzen ist so einfach. Buße, Umkehr, neue Saat. Herr Pastor, sag mal was Neues. Gibt nichts Neues. Das Buch ist 2000 Jahre alt. Ist alles schon bekannt. Wir müssen es uns nur wiederholen. Wir müssen uns an einige Dinge erinnern und andere müssen wir uns wiederholen, weil wir davon weggekommen sind, aus wie auch immer. Manches wird uns gestohlen, manches haben wir verloren auf dem Weg. Wiederholen ist eine gesunde Eigenschaft. Ich bin bekennender Wiederholer. Ich las mal von einem Kollegen, der vor lauter Arbeit versäumt hatte, mit dem Herrn zusammen zu sein. Gibt es auch unter Pastoren. Nach circa 2 Jahren fiel ihm auf, dass er die Gemeinschaft mit dem Herrn vernachlässigte. So lange kann das dauern. Er zog sich dann für eine Fastenzeit zurück, um den Herrn zu suchen. Gegen Mittag zog allerdings der Essensduft aus der Küche zu ihm ins Zimmer und er konnte nicht widerstehen und setzte sich mit seiner Familie zu Tisch und aß. Seine Frau sah ihn an und merkte, dass er Gott noch nicht gefunden hat. Das wiederholte sich genauso ein zweites Mal. Er gab wieder vorzeitig auf, weil er nicht durchbrach. Beim dritten Anlauf dann brach er schon am Vormittag zu Gott durch. Seine Gegenwart kam über ihn und er verhandelte alles, was anstand, mit Gott. Und als er dann aus dem Büro kam, dann konnte seine Frau in seinem Gesicht, in seinen Augen sehen, dass Gott ihn neu berührt hat. Die Beziehung war wiederhergestellt. Wisst ihr, wir alle stehen unter der Spannung, etwas zu tun, was Gott uns sagt, aber auch die Beziehung darüber zu ihm nicht zu verlieren. Diese Schere müssen wir zusammenbekommen. Das Werk für Gott und die Beziehung mit Gott. Wenn eins von beiden übermäßig ist, es gibt auch die Christen, die nur Beziehung mit Gott und nie was tun, ist genauso falsch wie die, die immer nur rödeln, 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 aber eigentlich kein Leben mit Gott haben. Die aus ihrer Leistung heraus irgendwas beziehen, was sich dann gut anfühlt, ne? So, ich werde gebraucht und guck mal, ich darf helfen. Und das ist es nicht. Beides ist es nicht. Ich brauche diese beiden Dinge zusammen. Beziehung und dann für ihn das tun, was immer er mir sagt. Keine Frage. Das geistlich erneuerte Herz ist von Neuem geboren und bekommt ein neues geistliches Herz. In ihm wird dann der Wunsch geweckt, und das ist normal, Gott zu lieben und ihm zu gehorchen. Es wächst so etwas wie eine tiefe innere Liebe zu Gott. Ich will das tun, was er für mich hat. Und solche erneuerten Menschen preisen Gott von ganzem Herzen. Die sind hier in der Lobpreiszeit, die gehen auf wie eine Tulpenblüte, wenn hier Lobpreis losgeht. Die sind einfach da. Diese Menschen sinnen in ihrem Herzen über Gottes Wort nach. Nicht nur sonntagsmorgens, sondern gehen mit Gottes Wort montags zur Arbeit und kommen samstagabends, gehen sie ins Bett damit. Weil es sie beschäftigt, weil sie darüber nachdenken, weil sie darin leben, weil diese Worte ihr Leben sind. Sie rufen Gott von Herzen an. Sie suchen Gott von ganzem Herzen. Sie lassen ihn nicht weit aus ihrem Blickfeld raus. So geht mir das zumindest. Wenn ich merke, ich bin wieder gerade zu beschäftigt und Gott ist irgendwie gerade so eine Nebensache geworden, weißt du, so, ach, das kenne ich. Dann mache ich ganz schnell die Kurve und sage, Gott, 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 hilf mir. Ich will an dir festkleben. Mehr als an allem anderen, mehr als an all den tollen Dingen, die ich tun darf als Pastor. Ich will an dir festkleben. Du bist mein Lebensatem. Du bist alles, was mich ausmacht. Wenn Gott nicht da ist, zerfällt alles andere wie Staub. Es ist die Wahrheit. Wenn ich hier vorne stehe, das kann man nicht jedem verständlich machen, aber ich kann da sitzen und mir kann es schlecht gehen. Und ich stehe hier vorne und da ist etwas auf mir. Ich nenne es die Salbung, weil Gott mich ruft, das zu tun, was ich tue. Das geht euch in den Diensten, die ihr tut, genauso. Wenn Ralf in sein Bistro kommt, bin ich überzeugt, egal wie es in Folge, wenn er da ist, ist was da, was übernatürlich da ist. Wo Gott was schenkt, wo du spürst, Gott ist dabei. Es ist nicht nur, was ich mache. Wenn ich hier alleine stehen müsste, ich fahre manchmal heim und sage, Iris, war das nicht eine tolle Predigt? Ich habe mich solche Sachen sagen hören, die habe ich überhaupt noch nie durchdacht. Ich bin selbst, wisst ihr, so, ja, das ist so. Ich nehme Dinge mit, wo ich denke, wow, Bernd, wo hast du das her? Es steht gar nicht auf meinem Skript, es ist einfach geflossen, weil er mich gerufen hat, das zu tun. Und das sollten wir erwarten für alles, was wir tun. Wenn du eine Zelle leitest, wenn du eine Jugendgruppe, eine Kinderarbeit machst, egal wo du bist, du solltest erwarten, dass genau das da ist. Und wer noch nie für Gott gedient hat, ich meine, in dem, wo Gott ihn hineingerufen hat, der weiß gar nicht, was er verpasst. Es gibt keine befriedigenderen Elemente im Leben, als wenn ich weiß, das, was ich tue, tue ich mit ihm zusammen. Oder noch besser, durch ihn. Oder er durch mich. Da ist etwas, es fließt einfach. Die Amerikaner sagen, the flow. Es ist einfach, es ist leicht. Und es ist gut. Und es gibt mir selbst, denke ich, genauso viel wie euch. Ich komme nicht zu kurz, weil ich es predige. Ich nehme es ja auch auf. Und es macht mit mir genau was wie mit euch. Diese Leute, die ein geistlich erneuertes Herz haben, die bergen Gottes Wort in ihrem Herzen. Nicht verbergen, die bergen es, die schützen es, die lassen es nicht sich nehmen. Dieses Wort ist kostbar wie Gold. Manche führen Tagebuch. Es gibt so Gebets- oder Bibellest-Tagebuch, so Journals und schreiben auf, was Gott ihnen gezeigt hat und schauen sich es immer wieder mal an. Andere zitieren oder lernen Bibelstellen auswendig in der Regelmäßigkeit. Und es gibt so viele Wege, das Wort in dein Herz zu pflanzen. All das unterstützt es. Diese Menschen vergeben anderen von Herzen. Das ist eines der ersten Dinge, die Gott uns als Christen beibringt. Vergib schnell und gründlich. Ja, ich werde jetzt nicht die ganze Sache mit den Gefühlen, das haben wir oft schon hier angesprochen. Gefühle fühlen sich nicht immer so an, als ob Vergeben richtig ist. Und Vergeben ist immer richtig. Mit Vergeben sagen wir nicht, es ist gut, was da passiert ist, sondern wir lassen es los und übergeben Gott die ganze Sache. Das ist, was Vergebung meint, die ich jetzt hier beschreibe. Es gibt auch eine andere Form der Vergebung, wenn sich jemand entschuldigt, um Vergebung bittet. Das ist natürlich die schönste aller Formen der Vergebung. Dann sind beide Seiten klar, das ist perfekt. Aber selbst wenn die andere Seite bei ihrem Unrecht bleibt, lasse ich meine Seite los und sage, okay, ich vergebe Gott, ich gebe es dir, ich lasse diese Person völlig los, verzichte auf jedes Recht für Rache oder negative Gefühle. abgehakt, nicht länger Teil meines Lebens. Das ist gut. Ich finde es gut. Sie geben Gott von Herzen, diese Menschen. Sie singen zu Gott in ihrem Herzen. Sie lieben andere Christen von Herzen. Und vor allen Dingen lieben sie Gott mit ganzem Herzen. Um nochmal aufs Herz zurückzukommen. Ich bräuchte mal 3 Freiwillige. Ja, bitte, bitte, gerne. So, ein bisschen Platz hier vorne. So. Den Senf, die Remoulade und den Ketchup. Ich habe hier 3 Schälchen hingestellt und möchte euch bitten, nacheinander, jeder in ein Schälchen, das reinzufüllen, was ihr habt. Also in dem Fall bitte sieh den Senf. Einfach so ein bisschen, muss nicht alles rein, aber so einen ordentlichen Schuss, dass man sieht, was ist drin. Genau, mal gut, schütteln vorher, ist gut. Ja, ist super. Ich kann das Glas hier auch nochmal.
Einfach nur reinfüllen und dann
gucken. Ja, so ein bisschen was rein, genau. So, geht drauf, ist er noch gesichert?
Muss ich nicht gesichert.
Ah, okay. Die ist nicht gesichert. Ist die gesichert noch? Ah, ist klar. Ja. Okay, der Senf beginnt. Ja. Oh, das reicht schon, prima. So, schaut ihr, das ist also Senf, wie auch draufsteht. Jetzt können wir den Senf ja vielleicht. Riecht gerade nach Bockwürstchen. Okay, ich stelle mal hier hin. Dahinter dann den Senf. Ja, mal keine Markenreklame, aber Senf ist es auf jeden Fall. Dann bitte ich jetzt die Remoulade nach vorne. Mhm. Wollen wir den Oligofaktorien-Test auch machen? Ne? Remoulade, okay. Wo ist der Lachs? Ne? Okay, danke schön. Und jetzt kommt der Ketchup. Oh. Aber du musst nicht alles, also das reicht schon eigentlich. Okay. Also das ist jetzt, brauche ich gar nicht dran riechen, was anderes, ne? Es ist irgendwas anderes, also es ist etwas mit Erde drin, so verrate ich euch das. Also Ketchup, naja, sieht anders aus. Ich bedanke mich vielmals für eure Unterstützung. Was mir zu denken gibt bei diesem Bild ist, was, wenn Leute uns ebenfalls anders erleben als das, was draufsteht. Aber da steht Christ drauf. Leute schauen auf das Etikett in meiner Mamas Leben, Christ, und dann erleben sie sie im Alltag, wie sie ständig einen Mann zur Schnecke macht, rumschreit, übelste Schimpfwörter benutzt, ihre Kinder schlägt, sie sich einen Porno-Channel anschaut und... Und dann ist es so wie das letzte Bild. Ne? Das ist so das Ketchup-Bild. Nach außen sieht es süß und lecker aus und man fällt schon auf die Pommes und dann bekommt man eine Soße, wo einem schlecht wird. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist nicht, definitiv nicht drin, was draufsteht. Und unser Herz betrügt uns manchmal und es verwirrt uns und andere. Und ja, die Wahrheit ist, nur ich kann mein Herz ändern. Die Wahrheit haben wir die letzten Wochen immer wieder mal unterstrichen. Ich kann dein Herz nicht ändern, ich kann das nicht umfüllen. Was da drin ist, ist nicht immer das, was draufsteht. Wir alle wollen feine, nette Menschen sein und Christen und wo man den Geist Christi in uns wirken sieht, die Liebe Gottes sieht. Und dann leisten wir uns manchmal Haltungen und daraus entstehende Handlungen, die überhaupt nicht ehrenswert sind und die Gott überhaupt nicht ähnlich sehen und wundern uns, dass wenn wir dann jemanden zum Gottesdienst einladen, die Antwort ein freundliches, aber klares Nein ist. Und fragen uns dann über Jahre, wieso sind die Leute nur so stur? Wusstest du, dass du das wichtigste Aushängeschild für den Herrn bist, was er hat in deiner Umgebung? Für viele vielleicht das Einzige. Wir denken immer, ja, Gott braucht ja mich nicht, gibt ja so viele Christen in Deutschland. Wo sind die bitte? Wenn die alle so sind wie so jemand, dann wundere ich mich nicht, dass wir Schwierigkeiten haben, die Kirchen voll zu bekommen in unserem Land. Und ja, die Leute gucken darauf, nicht auf das, was draufsteht, sondern auf das, was drin ist. Guck dir an, wie Leute wählen gehen. Wen wählen die? Gut, manche wählen grundsätzlich dieselbe Partei, aber andere, die gucken ein bisschen genauer und sagen, ist der wirklich echt mit dem, was er sagt? Er hält die Ehe hoch, ist aber selbst schon dreimal geschieden. Wie glaubhaft ist das? So ein Politiker zum Beispiel. Ja, das sind alles Dinge, die uns zu denken geben sollten. Was ist drin? Was steht drauf? Wir haben uns jetzt die große Bedeutung des Herzens angeschaut. Wir haben gesehen, dass die Füllung unseres Herzens entscheidend dafür ist, ob Gott uns führen und segnen kann. Was drin ist, entscheidet, was rauskommt. Nicht, was draufsteht, entscheidet es. Außerdem wurde klar, dass nur wir selbst mit unseren Entscheidungen echte Herzensveränderungen in uns bewirken können. Warum sonst sagt der Psalmist, ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben? Das ist sein Plan. Ein auflebendes Herz, ein ermutigendes Herz. Ein Herz, das auch jenseits der 50, 60, 70 voller Ermutigung ist. Was nicht ständig darüber nachdenkt, oh Gott, wie wird der Tod sein? Wie wird es sein, wenn ich sterbe? Wird die Schmerzen haben. Es gibt Leute, die beschäftigen sich ab dem 30. Lebensjahr nur noch damit. Die reden das nicht immer aus, aber das ist innen drin. Es fühlt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde älter, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe den sterben sehen, wie wird das bei mir? Das kann dich runterziehen bis zum letzten Tag. Das kann dir deine ganze Lebensqualität, Lebensenergie rausziehen. Oder du sagst, hey, ich bin in der Hand des Herrn. Egal, was mir hier passiert. Ich habe überhaupt nichts zu verlieren. Ich habe eh schon gewonnen. Weil der Größere ist in mir, wisst ihr? Der Größere ist in mir. Das größte Ding im Universum ist auf meiner Seite. Und wenn ich an ihm festhalte, wird nichts mich trennen können von ihm. Nur ich selbst kann mich trennen von ihm. Nichts anderes. Und wenn wir von Herzen reden, dann gibt es ja diesen Zustand, dass das Vaterherz Gottes, was wirklich sich nach sehnt, ausstreckt nach uns, dass dieser Graben dazwischen real ist. Dieser Graben, die Bibel nennt es Sünde. Oder Zielverfehlung auf Deutsch. Dieser Graben verhindert, dass ich einfach so in mein himmlisches Vaterhaus zurückgehen kann, von dem ich eigentlich komme und für das ich hin gemacht wurde. Diese Brücke ist verloren gegangen seit Adam und Eva. Sie ist nicht mehr da. Ich kann nicht einfach einen Sprung machen, dafür ist es zu breit. Es ist breiter, als ich es hier darstellen kann. Viel breiter. Kilometer breit. Niemand kann da aus eigener Kraft drüber springen. Auch nicht mit irgendwelchen Springerstiefeln, die es ja jetzt gibt, diese Hochsprung-, Weitsprungstiefeln. Niemand kommt drüber. Aber es gibt eine Brücke und die ist gebaut worden vor 2000 Jahren. Dieses Kreuz, was sich über die Kluft gelegt hat, ist unser Weg nach Hause. Jeder von uns kann diesen Weg gehen. Weil Jesus gestorben ist, ist diese Brücke real. Sie ist nicht mehr länger abhängig von irgendwelchen Dingen. Leute haben ja versucht, mit allen möglichen Mitteln sich von dieser Seite auf die andere zu bringen. Denkt gerade, wir haben gerade das Lutherjahr. Und was war los? Ablassbriefe wurden verkauft. Leute haben Geld gezahlt und haben dann geglaubt, dass selbst die verstorbenen Leute das noch geschafft haben, aus dem Fegefeuer schneller rauszuhüpfen und dahin zu kommen, wo ja jeder hin will, ins Paradies zu Gott. Und wir wissen, dank Luther letztendlich auch in unserer Sprache, dass dieser Preis längst bezahlt worden ist. Und dass alles, was wir tun müssen, ist, Gott unseren Müll zu geben. Nämlich das, was uns trennt. All diese Sünde, all das, was gegen ihn und sein Wort und seinen Willen gerichtet ist, dass wir das ablegen. All die Lieblosigkeiten, all die Gemeinheiten, all die negativen Gedanken. Auch die Handlung, die wir getan haben. Jeder Fluch, jede Gewalt, jedes Verbrechen, klein oder groß, Also die Bibel nennt es Verbrechen, wenn wir schwarz arbeiten. Die Bibel nennt es Verbrechen, wenn wir die Steuer betrügen. Und wenn es nur um einen Kilometer ist durch unsere Fahrkostenangabe. Die Bibel nennt es ein Verbrechen, wenn wir gegen den Staat handeln, der gesetzt ist für uns. Das ist nur so ein Auszug aus einem Register, das viel länger ist. Auf dem Bebo haben die jetzt eine lange, lange Liste sich angeschaut mit allen möglichen Verfehlungen. Das sind seitenlang Auflistungen in kleinem Text. Wir können so viel falsch machen. Jeder von uns hat es getan, jeder. Es gibt keinen ohne Sünde. Es gibt keinen, der diese Brücke nicht bräuchte, wo diese Kluft nicht da ist. Und ich möchte jetzt fragen, ist jemand hier? Bist du hier heute? Vielleicht gerade deswegen, um zu sagen, ich will dieses Kreuz in Anspruch nehmen. Ich will Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland annehmen. Ich will heute zu ihm kommen. Für jetzt und dann auch für die Ewigkeit, auch für die Zeit nach diesem Leben. Und ich möchte Buße tun, ich möchte umkehren von dem, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Ich brauche Vergebung, jetzt und hier. Wenn du da bist, heb doch bitte die Hand. Dankeschön. Ich frage noch einmal. Dankeschön. Es ist ihr Leben, es ist dein Leben. Ich weiß nur, dass diese Entscheidung mein Leben verändert hat vor 30 Jahren für immer. Ich habe in meinem Leben keine bessere getroffen. Ich habe eine wundervolle Frau geheiratet, fantastische Kinder bekommen, aber all die Entscheidungen stehen hinter dieser einen zurück. Denn ohne die hätte ich heute weder noch meine Frau, noch hätte ich regelmäßig Kontakt mit meinen Kindern. Das weiß ich. Er macht Dinge gut. Ich frage ein letztes Mal, ist noch jemand da, der sagt, das ist meine Entscheidung? Dann bitte heben Sie Ihre Hand und machen Sie klare Sache mit Gott. Es ist kein Grund, sich zu schämen. Danke, ich sehe die Hand. Weil das Kreuz hier, das war ein Hinrichtungsinstrument vor 2000 Jahren. Und da hing Gottes Sohn dran, nackt, nicht mit Lenden, nackt, vor allem Menschen. Für sie und für mich. Er hat sich nicht geschämt. Ich sage immer, wenn du dich schämst, hier nach vorne zu kommen und hier mit uns ein Gebet zu machen, dann hast du noch nichts verstanden. Und er hat alles gegeben. Und er sagt, wer sich meiner schämt, dem schäme ich mich auch. Wer mich vor den Menschen bekennt, sagt er, den bekenne ich vor meinem himmlischen Vater, sagt Jesus selbst. So, ich möchte die sich gemeldet haben, oder melden wollten und sollten. Letzte Chance, bitte kommen Sie nach vorne. Kommen Sie zu mir, ich warte hier vorne auf Sie. Stehen wir alle zusammen auf, dass die raus können, die raus wollen? Das ist ein wichtiger Moment in diesem Gottesdienst, weil es Ihr Leben für immer verändern wird. Ob wir uns wiedersehen, weiß ich nicht, aber Sie nehmen ihn mit nach Hause. Hallo, gute Entscheidung. Gute Entscheidung. Ich warte noch kurz, ist noch jemand da? Schön. Gute Entscheidung. Gut, dann würde ich mich gerne hinknien und das tun, was wir gerade gesagt haben. Können Sie knien, ist das okay? Ja. Gemeinde, ihr könnt gerne mitbeten. Hingabe ist eine gute Sache, immer wieder neu. Und wir sprechen, Herr Jesus, ich glaube, dass du auch für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Bitte vergib meine Schuld. Heile mich von aller Ungerechtigkeit. Ich entscheide mich jetzt. Ich will dir, Jesus, nachfolgen. Von heute an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Danke, Jesus. Amen. Amen. Jetzt erhebt euch als Kinder Gottes und das ist aller Ehre wert. Das war eine wundervolle Entscheidung. Und es wird ihr Leben verändern, auch wenn sie sich das noch nicht vorstellen können, weil er ist jetzt dabei. Auch wenn wir uns nie wiedersehen sollten, er ist da. Wo immer sie hingehen, sie nehmen ihn mit. Und ich möchte sie bitten, kurz mit den beiden Herrschaften nach nebenan zu gehen. Die haben nämlich noch eine Kleinigkeit, ein Geschenk für sie vorbereitet und die werden noch persönlich für jeden von ihnen beten. Wir sehen uns gleich wieder. Danke. Euer Applaus. Nimmt noch einen Augenblick Platz. Kürzlich las ich etwas über Winston Churchill. Er wurde zu einem Jubiläum der Schule eingeladen, die er selbst einst besuchte. Er sollte eine Ansprache halten. Das Programm war schon sehr, sehr lange gewesen, als er endlich auftrat. Und alles lauschte gespannt, als dieser große Mann die Bühne betrat. Was er wohl sagen würde? Er stellte sich an das Mikrofon und sagte, gebt niemals auf. Gebt niemals auf. Gebt niemals auf. Dann verließ er das Podium und setzte sich wieder. Und die, die dabei waren damals, sagten, dieser Satz ist uns den Rest unseres Lebens gefolgt. Er hat uns verändert, dieser eine Satz. Gebt niemals auf. Auch wir Christen, auch was unser Herz betrifft, wir können manchmal sehr traurig über uns selbst sein, weil wir vielleicht versagt haben, weil wir Dinge getan haben, für die wir uns schämen, weil wir gegen was kämpfen, wo wir das Gefühl haben, wir kommen nicht drüber weg. Und auch hier sage ich euch, was dieser große Politiker gesagt hat. Gebt niemals auf. Wir Christen, Paulus sagte das in anderer Form. Er sagte, wir gehören nicht zu denen, die zurückweichen. Das ist auch eins der Gesetze dieses Hauses. Auch wir machen Fehler, aber wir weichen nicht zurück. Wir geben nie auf. Es gibt keinen Grund dafür. Der Sieg ist ja längst geschehen. Den hat er bereits bewirkt. Wir leben sozusagen in einem aufgerichteten Sieg. Nur weil wir da manchmal was falsch machen, heißt das nicht, dass der Sieg an sich gefährdet ist. Buße und Umkehr, was wir gerade eben gemacht haben, ist jederzeit das, was wir brauchen. Und ich möchte dir sagen, wenn du den inneren Kontakt zu Gott verloren hast, wenn du angefangen hast, dein Herz mit falschen Dingen zu füllen, dann möchte ich jetzt einen zweiten Aufruf machen, und zwar genau vor diesem Kreuz. Ich möchte, dass wir nochmal aufstehen gleich und dass alle, die sagen, das ist mein Ding, ich will heute hier die Füllung verändern. Ich will den Dreck rauslassen. Was ich gemacht habe, als ich vorhin am Kreuz war, in der Lobpreiszeit, ich bin hin, habe das Kreuz berührt, ich mache das ab und zu. Es ist mir ein Kontaktpunkt. Und ich sage, und Herr, ich lege jetzt alle meine eigenen Ideen, meine Gedanken, genau wie die Steine, ich lege das hier ab. Ich will nichts predigen, ich will nichts.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.